Darf ich fragen, wer von euch heute mit dem Auto gekommen ist? Keine Sorge, es geht heute nicht um Nachhaltigkeit. Ihr dürft euch melden. Wegen schlechtes Gewissen und so. Darf ich eine zweite Frage stellen? Wer von euch hat in irgendeiner Weise so etwas wie einen Sticker oder Aufkleber auf seinem Auto, der in irgendeiner Weise was mit dem christlichen Glauben zu tun hat? Ah, es sind noch einige. Okay. Ich achte immer darauf, also schon seit 40 Jahren begegnet mir es immer wieder und überall, dass Leute auf ihr Auto einen Aufkleber kleben. Und man kann diese Aufkleber in drei Gruppen einteilen. Zu der ersten Gruppe gehören so klare Bekenntnisse. Wir glauben an Jesus Christus. Oder hallo, ich bin Christ. Oder der berühmte Fisch, den leider oft nur Christen selber kennen. Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, als ich hier Jugendpastor war und mit Klaus Krilger immer unterwegs war. Und wir waren, glaube ich, beim Baumarkt und an anderen Stellen auch noch. Dann sieht er irgendwelche Leute, die einen Aufkleber drauf haben. Und sie essen immer Fisch bei Nordsee, ist es richtig? Oder sind sie Angler? Und fordert die Leute immer raus, sich irgendwie zu ihrem Glauben zu bekennen. Daran erinnere ich mich immer, wenn ich einen Fisch irgendwo sehe. In der zweiten Kategorie sind Aufkleber, die irgendwie mit Humor umgehen. So zum Beispiel, mein Fahrstil passt leider nicht zu meinen frommen Aufklebern. Oder bitte nicht hupen, Fahrer betet. In der dritten Gruppe befinden sich die Aufkleber, die schon so halbe Predigten sind, beziehungsweise zum Nachdenken herausfordern. Überholen Sie mich ruhig. Ich hoffe, wir sehen uns im Himmel wieder. Oder aber, Menschen können enttäuschen. Gott niemals. Gerade dieser letzte Aufkleber, der hat es irgendwie in sich. Bevor ich weiterrede, hat den zufällig jemand auf seinem Auto? Nein. Menschen können enttäuschen, Gott niemals. Theologisch gesehen ist es eine richtige Aussage, denn Gott ist vollkommen. Er macht keine Fehler und Gott trifft die richtigen Entscheidungen. Und enttäuschen kann nur jemand, der vorher einen anderen getäuscht hat. Aber das heißt gleichzeitig, dass man nicht auch von Gott enttäuscht werden kann? Heißt das das? Über einen Kollegen aus seinem anderen Gemeindebund habe ich Folgendes gelesen und seine Geschichte hat mich tief berührt. Er hatte erst vor kurzem eine neue Stelle angetreten. Voller Begeisterung waren er und seine Frau und die Kinder in die neue Stadt gezogen. Mit hohen Erwartungen, voller Begeisterung haben sie ihre neue Stelle angetreten. Sie stellten sich Gott ganz zur Verfügung und erwarteten viel von ihm. Dann aber legte sich ein Problem wie ein Schatten über die Familie. Eins dieser Kinder bekam Magersucht, Anorexia nervosa, eine Essstörung. Es verkraftete den Umzug, die neue Situation in der Schule, die Tatsache, keine Freunde zu haben, einfach nicht mehr. Das Kind nahm immer mehr ab. Aus einem fröhlichen Teenager wurde eine traurige Existenz. Das Kind zog sich immer mehr zurück und die Eltern mussten hilflos mit ansehen, wie diese Krankheit ihr Kind immer mehr zerstörte. Es kam zu den ersten Selbstverletzungen, was schließlich mit der Einweisung in die Psychiatrie endete. Die Verletzung bei dem Mann war tief und er war verzweifelt. Und wer seine Geschichte hört, der schreit innerlich, Gott, was soll das? Warum lässt du das zu? Diese Menschen wollen dir doch dienen. Sie wollen dir vollen Einsatz bringen für dich. Sie haben ihre Heimat, ihre Freunde, ihre gewohnte Umgebung verlassen für dich. Und dann das. Warum erleben sie nicht mehr Bewahrung? Warum bleiben sie nicht vor solchen Katastrophen verschont? Gott, warum? Vielleicht kennst du solche Gedanken, nur zu gut, weil sie dich genauso bewegen, weil du sie auch immer wieder selber denkst. Du liest in der Bibel, dass Gott Gebete erhört, aber deine Erfahrung ist eine ganz andere. Seit Jahren betest du dafür, dass dein Kind oder deine Eltern irgendwie in Berührung mit Jesus kommen, zum Glauben kommen, aber nichts passiert. Und hilflos musst du zusehen, wie Menschen, die du liebst, sich immer mehr in ihrem Leben verrennen. Und langsam schleicht sich dann doch die Enttäuschung über Gott in dein Leben ein. Gott, warum erhörst du mich nicht? Vielleicht hängt bei dir irgendwo an der Wand zu Hause dieser bekannte Bibelvers: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles andere zufallen. Aber dein Alltag spricht eine ganz andere Sprache. Weil du von einer Katastrophe in die nächste gerät, deine Krise in der Familie, die verzweifelte Suche nach einem Arbeitsplatz, die roten Zahlen auf dem Girokonto und der Schrei der Enttäuschung wird immer lauter. Gott, wo bist du? Ich brauche dich jetzt, jetzt, dringend. Und im Gottesdienst oder irgendwo anders bekommst du am Rande mit, wie andere glücklich davon erzählen, was sie mit Gott erlebt haben. Aber wenn du dann zu Hause sitzt und in deinem Tagebuch blätterst, dann stellst du fest, dass Gott irgendwie schon lange nicht mehr in deinem Leben eingegriffen hat oder dir in besonderer Form begegnet ist. Und wenn du ganz ehrlich bist, dann musst du zugeben, dass du tatsächlich von Gott maßlos enttäuscht bist. Das klingt nicht sehr fromm, und doch ist es so. Du hast so fest vertraut und nun merkst du nichts mehr von ihm. Deine Sorgen, deine Schwierigkeiten, die Angst vor der Zukunft nehmen dir Luft zum Atmen. Deine Träume sind zerplatzt. In einer ganz ähnlichen Situation befand sich auch Abraham. Obwohl alles so schnörkellos, so wunderbar begonnen hatte. Gott war ihm erschienen und er hat ihm einen Auftrag gegeben und ein einmaliges Versprechen gemacht. Er sagte: Abraham, geh fort aus deinem Land. Verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Deine Nachkommen sollen zu einem ganz großen Volk werden. Und ich werde dir viel Gutes tun. Abraham, deinen Namen wird jeder kennen und mit Achtung aussprechen. Durch dich werde ich auch andere Menschen segnen. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Gott holte ihn heraus aus seinem gewöhnlichen, alltäglichen Leben und lud ihn in ein echtes Abenteuer mit Erfolgsgarantie ein. Und Abraham zog erwartungsvoll und vertrauensvoll los. Und nach einiger Zeit kam er dann in eine neue Gegend und wieder sprach Gott zu ihm: Dieses Land, was du hier siehst, Abraham, das will ich dir schenken. Und sofort zog Abraham los und erkundete seine neue Heimat. Tagelang war er unterwegs, immer wieder unterbrach er seine Reise, um Gott anzubeten, um ihm zu danken. Und völlig mühelos schienen die Versprechen Gottes Wirklichkeit zu werden. Aber dann kam alles noch einmal ganz anders. In 1. Mose 12, ab Vers 10, lesen wir folgenden kurzen Satz. Es kam aber eine Hungersnot in das Land. Da zog Abraham hinab nach Ägypten, dass er sich dort als ein Fremdling aufhielte, denn der Hunger war groß im Lande. Da hatte Gott ihm hunderte, ich weiß nicht, 1000 Kilometer von zu Hause weggeführt und dann das. Der Regen fiel nicht wie gewohnt. Die Saat vertrocknete im Boden, die Ernte blieb aus. Hunger machte sich breit. An Abrahams Stelle würde ich hier vermutlich sagen, Gott, was soll das? Ich bin nicht aus eigenen Stücken losgegangen. Du hast gesagt, geh los, mach das. Ich habe meine Familie, meine Freunde zurückgelassen. Alles habe ich für dich aufgegeben und bin den Weg gegangen, den du mir gewiesen hast. Ich habe mich durch die Wüste gequält. Musste mir ständig die Nörgeleien meiner Knechte anhören, denen tagsüber zu heiß und nachts zu kalt war. Wir waren krank, wir hatten Durst, wir hatten Hunger. Aber ich tat das alles für dich, um in ein Land zu kommen, das du mir zeigen wolltest. Und jetzt das. Mein Vieh hat nicht mehr genug zu trinken und ich habe keine Ahnung, wie ich meine Frau, wie ich meine Leute und mich ernähren soll. Ist das das Land der Verheißung? Ist das der Segen, den du versprochen hast? Gott, was soll das? Wie kannst du so etwas zulassen? Übrigens, an keiner Stelle wird erwähnt, warum Abraham, damals noch Abraham, mitten in eine Hungerkatastrophe geraten ist. Nirgendwo begründet Gott, warum sich das Land der Verheißung als fruchtloser Boden erweist. Diese Spannung bleibt erhalten und wird nirgendwo aufgelöst. Es war einfach so. Und auch in unserem Leben wird diese Frage nach dem Warum nicht immer beantwortet. Manchmal können wir unsere persönlichen Katastrophen irgendwie vielleicht begründen, weil wir uns an irgendeiner Stelle selber unweise verhalten haben oder weil wir nicht auf Gott hören wollten. Manchmal sind es einfach äußere Umstände, dass wir auch keine Antworten mehr haben und auch von Gott keine bekommen. Das ist eine Spannung, die wir nicht immer, manchmal schon, aber oft nicht auflösen können. Es gibt vielleicht keine Antwort auf die Frage, warum Gott es zugelassen hat, dass du arbeitslos geworden bist. Keine Antwort auf die Frage, warum deine Kinder oder dein Ehepartner immer noch nichts von Jesus wissen wollen. Und warum die Atmosphäre in deinem Büro immer noch dem Inneren einer Gefriertruhe gleicht. Obwohl du schon so lange dafür betest. Es geht auch nicht darum, dass wir das Warum unserer Katastrophen und Enttäuschungen klären, sondern um die Frage, wie wir damit umgehen. Wie gehst du damit um? Abrahams Lösung war radikal. In dem Text heißt es, Abraham zog nach Ägypten. Er packte die Koffer, brach die Zelte ab und sicherlich eine verständliche Reaktion. Schließlich hat er die Verantwortung. Die Verantwortung für seine Frau, für seine Knechte und Mägde und für sein Vieh. Nach Ägypten zu ziehen war die einfachste Lösung. Dort gab es genug Weideland und Brot für alle. Da war man nicht so auf den Regen angewiesen, weil das Nildelta einfach genug Wasser führte und genug grünes Land da war. Dort gab es Weideland, Brot für alle. In Ägypten ging es einem gut und Ägypten war nicht so weit weg. Gab es irgendeinen Grund, da nicht hinzugehen? Den gab es allerdings. Denn als Abraham die Grenzen des Landes hinter sich ließ, da verließ er das Land, das Gott für ihn vorgesehen hatte. Das Land, in dem der Plan Gottes von einem großen Volk Wirklichkeit werden sollte. Und das Land, in dem Gott ihn segnen und zum Segen für andere setzen wollte. Als Abraham nach Ägypten floh, da wandte er sich von Gottes Auftrag ab, von seiner Berufung und nahm sein Leben wieder selber in die Hand. Er drehte den Versprechungen und Verheißungen Gottes den Rücken zu. Und dann gab es nicht nur die Sorge um die Familie, da war noch mehr. Das wird deutlich, wenn wir weiterlesen ab Vers 11. Und als er nahe an Ägypten war, sprach er zu Sarai, seiner Frau, siehe, ich weiß, dass du eine schöne Frau bist. Und wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist deine Frau und werden mich umbringen und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, auf dass mir es wohlgehe, um deinetwillen. Und ich am Leben bleibe, um deinetwillen. Wenn ich das so lese, dann stelle ich mir vor, wie Abraham neben seiner Frau auf dem Kamel ritt und darüber nachdachte, was ihn wohl dort in Ägypten erwartete. Offensichtlich gab es in Ägypten eine merkwürdige Ethik. Ehebruch war tabu, aber den Ehemann töten, um an die Frau zu kommen, das war okay. Und wenn Abraham seine Frau ansah, dann wusste er, das wird kein gutes Ende nehmen. Jedenfalls nicht mit mir. Und er schwebte in Lebensgefahr. Sarai damals noch, war bei weitem nicht mehr die Jüngste, aber sie sah immer noch top aus, umwerfend. Trotz ihres Alters war sie für die Männerwelt gefährlich und deshalb für Abraham lebensgefährlich. Vermutlich hatte er lange darüber nachgedacht, wie er auch dieses Problem meistern konnte. Die Dürre hatte er hinter sich gelassen und jetzt stand er vor einer neuen Herausforderung. Und dann kam ihm die Lösung. Sage einfach, du bist meine Schwester. Das war auch keine richtige Lüge, weil die waren irgendwie auch miteinander vorher schon verwandt. Dann bleibe ich wenigstens am Leben. Eigentlich ein pfiffiger Schachzug. Aber wenn ich mir dieses Bild von den beiden vorstelle, wie sie da durch die Wüste reiten und in Ägypten immer näher kommt, dann hat mich da irgendwas die ganze Zeit gestört. Und es war noch nicht einmal die Lüge oder diese Halblüge oder diese Halbwahrheit. Etwas anderes fehlte mir bei diesem Bild. Es war das Vertrauen. Abraham vertraute Gott nicht mehr. Er traute Gott nicht zu, dass er sie durch diese Hungerkatastrophe begleiten könne. Und nun traute er ihm auch nicht zu, dass er sie bzw. ihn in Ägypten beschützen könnte. Das Vertrauen in seinen Gott war zerstört. Er hatte nicht nur das Land seiner Verheißung hinter sich gelassen, sondern auch Gott selbst. Flucht total. Vielleicht kennst du so eine Flucht. Du bist frustriert und enttäuscht von Gott und nimmst nun dein Leben wieder selbst in die Hand. Immer wenn du auf ihn gehört hast, standest du vor der nächsten Schwierigkeit. Und damit soll jetzt endlich Schluss sein. Jetzt tust du wieder das, was du für richtig hältst. Du vertraust Gott nicht mehr, dass er dich aus deiner verfahrenen Situation herausholen kann. Du fliehst zwar nicht nach Ägypten, aber in ein anderes Leben, in dem du das Steuer wieder ganz fest in deiner Hand hältst. Vielleicht ist es die Flucht in die Arbeit, weil du keinen Sinn mehr darin siehst, dich in deine Familie, deine Gemeinde oder in andere Menschen zu investieren. Du wurdest so oft von Gott enttäuscht, jetzt ist Schluss damit. Oder du gehst in diese Flucht hinter die fromme Fassade. Nach außen bleibt alles so, wie es war. Derselbe Christ wie vor 5 Jahren. Du gehst in den Gottesdienst, singst die Lieder mit, engagierst dich in irgendeinem Dienstbereich der Gemeinde. Aber eigentlich ist dein geistiges Leben tot. Die Enttäuschung über Gott ist einfach zu groß und das Vertrauen in ihn zu klein. Oder du gehst den Weg der Flucht in die Sucht. Du hältst dein Leben ohne die Betäubung deiner Gefühle einfach nicht mehr aus. Oder auch die Flucht in ein Minderwertigkeitsgefühl. Du bist dir sicher, dass Gott sich vielleicht um die Sorgen anderer kümmert, aber bestimmt nicht mehr um deine. Dich hat er vergessen. Und in deinen Augen bist du nicht wertvoll genug, um von Gott beachtet zu werden. So ein Gefühl tut am Anfang sehr weh, aber mit der Zeit vermittelt es sogar eine gewisse Sicherheit. Denn es schützt dich vor weiteren Enttäuschungen. Denn wenn du nichts mehr erwartest, dann kannst du auch nicht mehr enttäuscht werden. Und so fliehst du, wie Abraham nach Ägypten floh. Er gab alles auf, das Land, den Plan Gottes und sogar seine Ehe mit Sarah. Aber eigentlich war es die Flucht vor Gott. Und im ersten Moment scheint diese Entscheidung dann tatsächlich gar nicht so schlicht gewesen zu sein, äußerlich. Ab Vers 14 lesen wir,
Als nun Abram nach Ägypten kam, sahen die Ägypter, hatte Abram gut vorausgesehen, dass seine Frau sehr schön war. Und die Großen des Pharao sahen sie und priesen sie vor ihm. Da wurde sie in das Haus des Pharao gebracht. Und er tat Abram Gutes um ihretwillen. Er bekam Schafe und Rinder, Esel, Knechte, Mägde, Eselinnen und Kamele. Tatsächlich, die Ägypter waren so begeistert von Sarah, selbst der Pharao dachte, wow, was für eine Frau. Er ließ sie an seinen Palast holen und aus lauter Dankbarkeit beschenkte er Abraham. Für ihn war die Entscheidung, nach Ägypten zu gehen, zunächst der Hauptgewinn. Der Blick auf seine Kontoauszüge und auf seine neuen Viehherden gab ihm recht. Aber bald musste auch er erkennen, dass Erfolg noch lange kein Beweis dafür ist, das Richtige getan zu haben. Ab Vers 14. Aber der Herr plagte den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais, Abrams Frau, willen. Da rief der Pharao Abram zu sich und sprach zu ihm, warum hast du mir das angetan? Warum sagtest du nicht, dass sie deine Frau ist? Warum sprachst du denn, sie ist meine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau nahm? Und nun siehe, da hast du deine Frau und nimm sie und zieh hin. Und der Pharao bestellte Leute um seinetwillen, dass sie ihn geleiteten und seine Frau und alles, was er hatte. Gott war es, der Abraham nicht so einfach aufgeben wollte. Auch wenn Gott nicht auf Abraham angewiesen war. Gott hätte auch sagen können, okay Abraham, du vertraust mir nicht. Du willst deine eigenen Wege gehen? In Ordnung, ich respektiere das. Dann suche ich mir einen neuen, der mir mehr zutraut und der in Krisen standfester ist. Aber das wollte Gott nicht. Gott hielt an Abraham fest. Er wollte es nicht akzeptieren, dass Abraham sich selbst um das Leben brachte, das er Gott für ihn bereithielt. Er wollte ihn beschenken, ihn segnen, ihn zu einem Teil seines Planes machen. Und der einzige Grund, warum er das tat, war Gottes Treue und sein eiserner Entschluss, Abraham Gutes zu tun. Gott holte ihn ein, weil er ganz genau wusste, dass Abraham das Beste in seinem Leben verpassen würde, wenn er weiterhin seinen eigenen Weg ging. Und das Gleiche gilt für uns. Wir können vor Gottes Plan fliehen. Du kannst die Pläne, die er mit dir hat, in den Wind schießen. Du kannst Gottes Hand loslassen und dich nur noch um dich selber drehen. Du kannst dich beleidigt in deine Welt zurückziehen und an deinem Selbstmitleid zerbrechen. Aber damit betrügst du dich nur selber um das Leben, das Gott für dich bereithält. Wenn du dich von Gott abwendest, dann weichst du dem Segen aus, mit dem er dich überschütten möchte. Und dann verpasst du das Beste am Leben. Und darum ist es vielleicht heute an der Zeit, dass du aufhörst, vor Gott wegzulaufen. Zeit, um mit deinen Enttäuschungen einmal konstruktiv, aufbauend umzugehen. Ich möchte die Predigt noch nicht schließen, sondern ich möchte noch kurz eine andere Geschichte, die Rudi auch angekündigt und gelesen hat, auftun, um uns zu zeigen, wie Gott helfen kann. In 1. Samuel 1 wird uns von Hannah berichtet. Hannah war mit Elkanah verheiratet. Ihre Ehe war glücklich, sie liebte ihren Mann und er liebte sie, ein perfektes Paar. Allerdings konnte Hannah keine Kinder bekommen. Im Text heißt es, dass Gott ihr Kinder versagt hatte. Sein Nein war der Grund für ihre Unfruchtbarkeit. Auch hier fehlt jede Begründung. Es war einfach so. Und Hannah litt unvorstellbar unter dieser Situation. Und hinzu kam, dass sie von anderen Frauen immer wieder gehänselt und irgendwie ausgelacht wurde. Und die Enttäuschung und die Wut in ihrem Bauch ließen sie nachts nicht mehr schlafen. Es gab Zeiten,
Da konnte sie nur noch weinen. Die Wunden, die Verletzung war so tief. Und eines Tages entschloss sie sich, ihrer Enttäuschung Luft zu machen, diese Enttäuschung zu bekämpfen. Aber nicht mit der Flucht wie Abraham, sondern ganz anders. Wir haben den Text vorhin gehört. Und das Erste, was in diesem Text auffällt, ist, Hannah stellt sich ihrer Enttäuschung. Stell dich deiner Enttäuschung. Sie schluckte den Ärger nicht einfach runter. Sie redete diesen Ärger nicht mit frommen Floskeln tot, sondern sie sprach ihre Enttäuschung hemmungslos und ehrlich aus. In Vers 10 hieß es, und sie war von Herzen betrübt und betete zum Herrn und weinte sehr. Und damit bringt Hannah uns etwas sehr Wichtiges bei. Schmerz und Ärger dürfen nicht verdrängt werden, weder durch Flucht noch durch Ignorieren noch durch irgendwie einfaches Abtun. Lass den Schmerz und die Enttäuschung über Gott zu. Gestehe dir selber ein, dass es weh tut und dass du dich von Gott im Stich gelassen fühlst. Und erkenne deinen Ärger und benenne ihn, ohne ihn schönzureden. Das Zweite, was wir von Hannah lernen können, ist, dass sie die Nähe Gottes suchte. Suche die Nähe Gottes. Statt sich enttäuscht von Gott zurückzuziehen, tat Hannah genau das Gegenteil. Sie suchte im Tempel die Nähe Gottes. Und viele Menschen, die von Gott enttäuscht sind, ziehen sich von ihm zurück, innerlich und äußerlich. Sie hören auf, in der Bibel zu lesen. Sie beten nicht mehr. Die Gottesdienstbesuche werden immer seltener. Aber genau das Gegenteil sollten wir tun. Wenn du von Gott enttäuscht bist, dann hör bitte nicht auf, in der Bibel zu lesen und zu beten. Und brich nicht den Kontakt zu anderen Christen ab, sondern fang gerade in dieser Situation an, wieder ganz besonders die Nähe Gottes zu suchen. Denn nur so hast du die Chance, Trost und Halt zu bekommen. Nur hier in der Nähe Gottes kannst du eine Antwort bekommen, nach der du dich ersehnst. Das Dritte, Hannah schüttete ihr Herz vor Gott aus. Schütte dein Herz vor Gott aus. Obwohl das Gebet der Hannah schon tausende von Jahre alt ist, die Emotionen darin sind immer noch lebendig. Sie sagt Gott ganz ehrlich, was sie bewegt. Keine allgemeingültigen Floskeln, kein frommes Versteckspiel, pure Gefühle und Gedanken. Wenn du von Gott enttäuscht bist, dann mach es wie Hannah. Schütte all deine Wut, all deine Enttäuschung in einem ehrlichen Gebet vor Gott aus, ohne Filter, ohne Sortiermaschine. Alles, Ärger, Klagen, Vorwürfe, Bitterkeit. Ich sag dir eins, Gott kann das verkraften. Locker. Der vierte Punkt, Hannah nahm sich Zeit. Manchmal dauert etwas länger. Nimm dir Zeit. Sie betete lange, sehr lange. So lange, dass Eli schon nervös auf die Uhr schaute und dachte, wer so lange betet, der muss mächtig einen im Tee haben. Hannah nahm sich diese Zeit. Sie konnte Verletzungen und nur so konnten Verletzungen und Wunden heilen. Und diese Zeit solltest du dir auch nehmen. Fordere nicht von dir, dass in einem Gebet alles geklärt sein muss. Wir leben in einer Zeit, in der Dinge ganz schnell immer eine Lösung finden müssen. Irgendwie alles rapid, alles schnell, alles zack, zack. Lösung muss her. Fordere nicht von dir, dass alles innerhalb eines Gebetes geklärt sein muss. Wenn wir aber mit dieser Einstellung an unsere Enttäuschungen Gott gegenüber herangehen, dann ist die Gefahr groß, dass wir die Wunden einfach nur irgendwie überdecken oder so mit so einem frommen Pflaster zukleben. Damit nehmen wir unseren Verletzungen die Chance, wirklich zu heilen. Und irgendwann wird es darin eitern und die Wunde wird wieder neu aufplatzen. Nur diesmal wird es schlimmer und noch mehr wehtun. Darum gib dir selber Zeit, damit Enttäuschungen ausklingen, damit Wunden sich schließen und Vertrauen neu wachsen kann. Und noch ein fünfter Punkt. Hanna schaute wieder nach vorne. Schau wieder nach vorne. Nachdem sie vor Gott ihr Herz ausgeschüttet und mit Eli geredet hatte, ging Hanna jetzt verändert nach Hause. Sie konnte wieder essen und man sah ihr die Veränderung an, obwohl noch nichts Greifbares geschehen war. Aber sie hatte neuen Mut und neues Vertrauen gewonnen. Und sie lebte bereits diese Zusage, die Eli ihr gemacht hatte. Eli antwortete und sprach: Geh hin mit Frieden. Der Gott Israels wird dir geben, was du von ihm erbeten hast. Und sie sprach: Lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. Da ging die Frau ihres Weges und aß und sah nicht mehr so traurig drein. Mach es genauso. Wenn du dich deinen Enttäuschungen stellst, die Nähe Gottes suchst, dein Herz vor ihm ausschüttest und dir dafür Zeit genommen hast, dann fang an, wieder neu zu leben. Und lebe so, als hätte Gott bereits deine Gebete erhört. Und lass dich nicht von deinem Selbstmitleid gefangen nehmen. Und hör nicht auf zu vertrauen. Und höre nicht auf deine Zweifel. Lass alles, was du vor Gott ausgeschüttet hast, auch wirklich bei ihm. Und diese fünf Punkte, die sind keine Gebrauchsanweisung, bei der ein Schritt nach dem anderen einzuhalten ist. Es sind vielmehr die fünf Finger einer Hand. Und wenn alle fünf Finger zugreifen können, dann können sie auch was festhalten. Und ergreife damit neu die Hand deines Gottes, die er dir liebevoll entgegenstreckt. Und noch eine Bitte: Nimm diesen Gedanken mit nach Hause. Das Geheimnis eines zufriedenen Lebens besteht nicht darin, dass du Gott durch und durch verstehst, sondern es besteht darin, dass du ihm durch und durch vertraust. Amen.